Willkommen zu Stadt, Land, Fluss, dem Geografie-Podcast. Hallo zusammen zu Folge 4 von Stadt, Land, Fluss. Mein Name ist Ramon und auch dieses Jahr will ich mit euch auf kleine digitale Exkursionen gehen. Bevor wir nun aber in die erste Folge des neuen Jahres starten, wie immer ein, zwei Worte vorab. Zwar habe ich noch einige Raumbeispiele und geografische Prozesse auf meiner Liste, die ich hier gerne besprechen möchte, trotzdem würde ich mich sehr über Themenvorschläge von euch freuen. Wenn ihr also ein bisschen mehr über euer nächstes Urlaubsziel erfahren möchtet oder nie so richtig verstanden habt, was Bevölkerungspyramiden genau aussagen, dann lasst es mich wissen. Schreibt mir einfach eine Mail an stadtlandflusspodcast@gmail.com oder schreibt mir eine DM auf Blue Sky oder Instagram. Und wenn ihr sowieso auf den Social Media Kanälen unterwegs seid, dann folgt mir doch gleich auch. Den Podcast kann man einerseits via Webplayer auf stadtlandfluss-podcast.com hören, aber auch auf Spotify oder YouTube. Am besten und einfachsten geht es aber mit sogenannten Podcatchern. Viele davon sind gratis und bieten auch zum Teil mehr Funktionen als zum Beispiel Spotify. Gehört habt ihr auch das Lied Lauter Brunnen der niederländischen Band Stadtbabber. Nachdem wir das letzte Mal auf der Mittelmeerinsel Mallorca unterwegs waren, geht es heute also in die Schweizer Alpen. Wie immer fangen wir damit an, was Lauterbrunnen genau ist bzw. wo es eigentlich liegt. Lauterbrunnen ist eine kleine Gemeinde des Kantons Bern in der Schweiz. Sie liegt nicht weit vom Thuner und Prietersee entfernt auf der nördlichen Alpenseite. Inzwischen muss zwischen dem Ort Lauterbrunnen und der Gemeinde Lauterbrunnen unterschieden werden. Denn zur politischen Gemeinde Lauterbrunnen gehören auch die Ortschaften Wengen, Mühren, Gimmelwald, Stechelberg und Isenfluh. Gemeinsam haben sie rund 2700 EinwohnerInnen. Davon leben etwa 800 in Lauterbrunnen selbst. Der Ort liegt an der Weißen Litschine, einem kleinen Fluss, der im Brintersee mündet und von unzähligen Bergbächen gespiesen wird. Da Lauterbrunnen in einem Alpental liegt, erstreckt sich die Gemeinde von 728 Meter über Meer bis auf 4158 Meter. Denn so hoch ist der Gipfel des dritthöchsten Berges der Schweiz, der Jungfrau. Das bekannte Dreigestirn Eiger, Mönch und Jungfrau bildet weiter im Süden auch die Grenze zwischen dem Kanton Bern und dem Kanton Wallis. Es verwundert aufgrund dieser Lage auch nicht, dass sich hier bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts der Tourismus entwickeln konnte. Sei es im Sommer mit Wanderinnen, die die Berge und Landschaften erkundeten, oder natürlich im Winter mit zahlreichen Skifahrerinnen und Snowboardern. Zudem hat sich das gesamte Tal in den letzten Jahrzehnten zu einem Mekka für BasejumperInnen entwickelt. Aktuell sind es rund 25.000 Sprünge im Jahr, also fast 70 pro Tag. In der Hochsaison im Sommer sind es sogar bis zu 200 Basejumps pro Tag. Da ich in der letzten Folge bereits ausführlich über Tourismus gesprochen habe, will ich hier jetzt nicht weiter darauf eingehen. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, ja, ist ja ganz nett, diese kleine Gemeinde in den Schweizer Alpen, aber darum soll ich jetzt diese ganze Folge drehen? Naja, nicht ganz. Wir werden uns weniger mit der Ortschaft Lauterbrunnen beschäftigen, sondern vielmehr mit dem gleichnamigen Tal, also dem Lauterbrunnental. Und hier kommt es dann auch zu unserem Geografiebezug. Wir schauen uns nämlich an, wie ein Tal wie das Lauterbrunnental entstehen konnte und welche geografische Prozesse dahinter stecken. Bevor wir dazu kommen, aber auch hier erstmal ein paar Fakten zum Lauterbrunnental. Das Lauterbrunnental gehört zum sogenannten Nordrand des Ahrmassivs. Kurz gesagt ist das eine geologische Bezeichnung für diese Region der Alpen. Das Gestein besteht hier vor allem aus Granit und Gneis und ist sehr alt, also über 300 Millionen Jahre. Das Lauterbrunnental liegt also am Nordrand dieses Massivs. Noch weiter nördlich würden dann vor allem Kalk- und Sedimentsgestein vorherrschen. Etwas einfacher zu verstehen als die genaue Gesteinszusammensetzung ist, dass es sich um ein Nord-Süd verlaufendes U-Tal handelt. Ein U-Tal oder auch Trogtal beschreibt die Form des Tales. Würde man einen Querschnitt anschauen, entspräche die Talform in etwa einem U. Das Lauterbrunnental gilt als ein regelrechtes Schulbuchbeispiel für ein Trogtal. Charakteristisch dafür sind steile Talwände und eine übertiefe flache Talsohle. Steile Talwände sind selbsterklärend. Eine übertiefe Talsohle bedeutet, dass das Tal früher einmal tiefer war, inzwischen aber wieder mit Sedimenten und Gesteinen aufgefüllt wurde. Natürlich über einen sehr, sehr langen Zeitraum. Das ist nichts, was man mit dem bloßen Auge erkennen könnte. Für uns ist ein Trogtal also ein Tal mit steilen Felswänden und einer ungefähr U-förmigen Querschnittsform. Durch dieses Tal fließt, wie bereits erwähnt, die Weiße Lütschine. Dieser heute eher unscheinbare Fluss spielt für unsere Geschichte noch eine ganz zentrale Rolle. Die Weiße Lütschlinie wird heute von vielen Berg- und Gletscherbächen gespiesen, sondern auch von zahlreichen kleineren und größeren Wasserfällen begleitet, die von den steilen Felswänden herabstürzen. In der Ortschaft Lauterbrunnen ist dies zum Beispiel der Staubbachfall. Mit rund 300 Meter Höhe ist er einer der höchsten Wasserfälle der Schweiz. Ebenfalls sehr bekannt sind die Trümmelbachfälle. Diese sind vor allem bekannt, da sie sich im Inneren eines Berges befinden und daher relativ einmalig sind. Die Landschaft mit ihren hohen Bergen, den imposanten Felswänden und den zahlreichen Wasserfällen hat auch einige Schriftsteller inspiriert. Johann Wolfgang von Goethe wurde 1739 von den Staubachfällen zu seinem Gedicht «Gesang der Geister über dem Wasser» angeregt. Des Menschen Seele gleicht dem Wasser, vom Himmel kommt es, zum Himmel steigt es und wieder nieder zur Erde muss es, ewig wechselnd. Etwas vertrauter seid ihr vielleicht mit den Werken von J.R.R. Tolkien. Er besuchte das Lauterbrunnental im Jahr 1911. Das Tal dient ihm dann später als Vorbild für das Bruchtal aus Herr der Ringe. Besonders deutlich wird das anhand einer Illustration, die Tolkien selber angefertigt hat. Diese könnt ihr jetzt auch als Kapitelbild in euren Podcatcher sehen. Und die Ähnlichkeit ist doch sehr eindeutig. Kommen wir aber nun langsam zur eigentlichen Frage. Wie ist dieses Lauterbrunnental nun entstanden? Wenn wir aus geografischer Sicht auf die Entstehung von Landschaftsformen schauen, spielen immer zwei grundlegende Kräfte eine Rolle. Die sogenannten endogenen und exogenen Kräfte. Vereinfacht gesagt sind die endogenen Kräfte jene Kräfte, die aus dem Erdinnern wirken. Zum Beispiel durch die tektonische Plattenbewegung. Kräfte von außen bezeichnet man hingegen exogene Kräfte. Wenn wir uns nun überlegen, was es braucht, damit Täler entstehen, dann sind es im Grunde zwei Dinge. Erstens brauchen wir ein Gebirge und zweitens irgendetwas, was eine Art Schneise in das Gebirge schneidet. Also brauchen wir endogene und exogene Kräfte. Daher nun wirklich auch ein ganz, ganz kurzer Exkurs dazu, wie die Alpen entstanden sind. Die Erde ist in verschiedenen Schichten aufgebaut, die unterschiedlich zusammengesetzt sind und verschiedene Zustände haben. Sie können also fest sein, wie die Erdkruste, oder zähflüssig in Form von geschmolzenem Gestein. Wenn wir uns nun die äußerste Schicht der Erde anschauen, stoßen wir auf die sogenannte Lithosphäre. Diese ist fest und besteht aus der Erdkruste sowie dem obersten Teil des Erdmantels. Diese Lithosphäre schwimmt in Anführungszeichen auf der plastischen Asthenosphäre. Die Asthenosphäre ist die nächste Schicht unterhalb der Lithosphäre. Die Erde besteht aus verschiedenen Lithosphärenplatten, auch Erd- oder Kontinentalplatten genannt. Das kennen wir alle wahrscheinlich noch aus dem Schulunterricht. Diese bewegen sich alle in unterschiedliche Richtungen und zwar um wenige Zentimeter pro Jahr. Über Millionen von Jahren kommt dabei aber trotzdem eine beachtliche Strecke zusammen. An den Plattengrenzen gibt es grundsätzlich drei verschiedene Bewegsarten. Die Platten können sich seitlich aneinander vorbeischieben, dann spricht man von einer Transformstörung. Ein bekanntes Beispiel dafür ist die San Andreas-Verwerfung in Kalifornien. Die Lithosphärenplatten könnten sich aber auch voneinander wegbewegen. Das nennt man Divergenz. Und natürlich können sich Platten auch aufeinander zubewegen. In diesem Fall spricht man von einer konvergenten Plattengrenze. Je nach Art der beteiligten Lithosphärenplatten, insbesondere abhängig von ihrer Dichte, hat dies unterschiedliche Folgen. Die einzelnen Plattenbewegungen lernen wir dann vielleicht noch in einer anderen Podcast-Folge genauer kennen. Ansonsten kann ich euch nur die Folge des Podcasts Geonauten zum Schalenaufbau der Erde empfehlen. Wenn wir nun jetzt ein paar Millionen zurückgehen, genauer gesagt 250 bis 500 Millionen Jahre, dann existierte das, was wir heute als südliches Europa kennen, mehr oder weniger noch gar nicht. Das Gebiet war damals vom Thesis-Ozean bedeckt. Über Millionen von Jahren lagerten sich dort verschiedene Sedimente am Meeresboden ab. Durch die tektonische Plattenbewegung bewegte sich die afrikanische und die europäische Kontinent immer weiter aufeinander zu. Die dazwischenliegende adriatische Mikroplatte wurde dabei zunehmend nach Norden in Richtung Europa geschoben. So schloss sich der Thesis-Ozean vor rund 130 Millionen Jahren. Das Aufeinandertreffen der Platte führte dazu, dass Ablagerungen der Meeresboden abgeschert, verfaltet und übereinander geschoben wurden. Teile der afrikanischen ozeanischen Kruste tauchten aufgrund ihrer höheren Dichte unter die kontinentale Kruste Europas ab. Dieser Vorgang wird Subduktion genannt. Durch den enormen Druck und die hohen Temperaturen wurde Gestein dabei metamorph, also verändert. Zusätzlich führte die Subduktion dazu, dass die riesigen Gesteinsmassen der europäischen Kontinentalplatte nach oben gedrückt und stark deformiert wurden. Dieser Prozess sorgte dafür, dass Gesteinsschichten zusammengestaucht, gefaltet oder umgeformt wurden. Gleichzeitig wurden die Schichten auch angehoben. Über ein paar Millionen Jahren hinweg entstanden so die Alpen. Die Gebirgsbildung der Alpen durch die Kollision der afrikanischen und der eurasischen Platte wird auch die alpinische Orogenese bezeichnet. Durch diese Faltungen und metamorphen Prozessen sind die Alpen heute sehr unterschiedlich aufgebaut. Wenn man in den Alpen unterwegs ist, kann man das oft schon mit bloßen Augen anhand des Gesteines gut erkennen. In der Fachliteratur spricht man deshalb von unterschiedlichen tektonischen Zonen der Alpen. Es gibt zum Beispiel die helvetische Zone, in der vor allem Gesteine des europäischen Kontinentalrandes vorkommen. In der penninischen Zone hingegen befinden sich vorübergehend Reste der ehemaligen ozeanischen Kruste. Ja, das war jetzt aber schon ein bisschen viel und vielleicht auch ein bisschen kompliziert. Aber zum Entstehungsprozess der Alpen findet man ja außerdem viele unzählige Erklärvideos auf YouTube, die könnt ihr auch gerne kurz mal anschauen. Für uns genügt es vorerst zu wissen, dass zwei Lithosphärenplatten aufeinandergeprallt sind, sich das Gestein aufgefaltet hat und so die Alpen entstanden sind. Denn eigentlich wollten wir uns ja vor allem anschauen, wie das Tal entstanden ist und nicht das Gebirge an sich. Also, wir haben jetzt die Alpen, die vor ein paar Millionen Jahren entstanden sind. Spulen wir nun etwas weiter vor. Wir befinden uns nun rund vor 115.000 Jahren. Das war der Startpunkt der letzten Kaltzeit. Diese Kaltzeit endete dann vor etwa 11.700 Jahren. Wichtig, kurzer Einschub. In der Erdgeschichte kann man zwischen dem Eiszeitalter und dem Warmklima unterschieden werden. Aktuell befinden wir uns seit rund 34 Millionen Jahren in einem Eiszeitalter, dem Känozoischen Eiszeitalter. Für uns scheint es eventuell nicht ganz logisch, dass wir uns in einer Eiszeit befinden. Aber wenn wir nur kurz auf Wikipedia schauen, da man dort oft einfach kurze, einfache Definitionen findet, lesen wir Folgendes. Ein Eiszeitalter ist ein Abschnitt der Erdgeschichte, in dem die Festlandbereiche mindestens einer Polarregion vergletschert bzw. von Eisschilden bedeckt sind. Nach einer anderen, enger gefassten und weniger gebräuchlichen Definition wird der Begriff Eiszeitalter erst dann verwendet, wenn sowohl auf der Nordhalbkugel als auch auf der südlichen Hemisphäre ausgehende Vergletscherungen auftreten. Jetzt egal, welche der beiden Definitionen wir verwenden, trifft es aktuell jedenfalls zu. Woher unsere Verwirrung vielleicht kommt, ist, dass wir innerhalb der Eiszeiten nochmals zwischen Kalt- und Warmzeiten unterscheiden. Die Kaltzeiten oder auch Glaziale innerhalb der Eiszeit ist wahrscheinlich das, was wir alle so im Kopf haben, wenn wir umgangssprachlich von einer Eiszeit sprechen. In diesen Kaltzeiten sind die globalen Temperaturen deutlich niedriger als im Durchschnitt. Die Gletscher und Eisschilde sind stark ausgedehnt und der Meeresspiegel deshalb auch niedriger, weil viel Wasser in Form von Eis gebunden ist. In den Warmzeiten innerhalb der Eiszeiten, der interglazialen Phasen, ziehen sich die Gletscher weiter zurück und so befinden wir uns seit rund 10.000 Jahren in einer Warmzeit innerhalb der Eiszeit. Okay, nun aber zurück zu der letzten Kaltzeit. Damals haben sich die Gletscher der Alpen massiv ausgedehnt. Ein letzter Höhepunkt dieser Ausdehnung war vor gut 20.000 Jahren. Diese Ausdehnung könnt ihr auch als Kapitelbild sehen. Eine Animation der ETH zeigt die Veränderung der Gletscher sehr anschaulich. Ich habe euch diese Seite in den Shownotes verlinkt. Wie man das sieht, reichen dann die Gletscher der Alpen weit in der Schweiz und Mittelland, dehnen sich aber auch in Süddeutschland oder in Österreich aus. Das Gleiche passiert in dieser Zeit natürlich auch in anderen Regionen der Welt. Jedenfalls bildet sich damals eine mächtige Eiszunge mit einer Dicke von über 800 Meter, die sich von Lauterbrunnen bis nach Interlaken und Bern erstreckte. Also das wäre so hoch, wie wenn man fünfmal der Kölner Dom übereinander stapeln würde, oder fast so hoch wie der Burj Khalifa, also dem höchsten Gebäude der Welt. Und so massive Gletscher hinterlassen dann auch Spuren in der Landschaft. Und ja, jetzt sind wir langsam beim heutigen Thema angekommen. Diese Gletscherbewegung ist die Ursache des heutigen Lauterbrunnentals. Zumindest so, wie es heutzutage aussieht. Also, die Entstehung der Alpen war primär ein endogener Prozess. Die Kräfte im Erdinnern, in diesem Fall die tektonischen Plattenbewegungen, führte zur Bildung dieses Faltengebirges. Nun kommen die exogenen Prozesse ins Spiel, die das Trogtal von Lauterbrunnen geformt haben. In unserem Fall ist die Hauptursache die Wirkung des Gletschers, also sprechen wir von einem glazialen Prozess. Diese sind Teil der sogenannten geomorphologischen Prozesse. Das klingt jetzt komplizierter, als es ist. Ganz allgemein kann man Prozesse, die die Erdoberfläche oder Umgangssprache vielleicht die Landschaft verändern und gestalten, als geomorphologische Prozesse bezeichnen. Diese lassen sich in zwei Teilbereiche unterteilen: Verwitterungsprozesse und Formungsprozesse. Verwitterungsprozesse sorgen durch physikalische, chemische oder biologisch-chemische Vorgänge dafür, dass Gestein zerkleinert wird. In unserem Fall ist dies etwas weniger wichtig. Formungsprozesse sind verschiedene Arten von Abtragungsprozesse, welche vor allem durch die Schwerkraft entstehen. Also, bei Verwitterungsprozessen wird Gestein verkleinert und bei Formungsprozessen wird dieses bewegt. Bei den Formungsprozessen wird dann zwischen Erosion und Denudation unterschieden. Lokal wirksame Vorgänge des Abtransports von Feststoffen, also wie Gestein, wird Erosion genannt. Das kann durch Hangrutschungen, Windabrieb, fließendes Wasser oder eben auch durch Eis geschehen. Die Denudation ist im Gegensatz dazu eine flächenhafte Abtragung von Material. Ja, und hier wird es nun wieder ein bisschen kompliziert, denn es gibt einige Begriffe, die hier zum Teil verwendet werden, welche alle etwas Ähnliches, aber nicht das Exakte bedeuten. Denudation, Erosion, Detersion, Abrasion, Detraktion und Exsoration. Teilweise werden die Begriffe aber dann doch irgendwie als Synonym verwendet. Wir versuchen es aber ein bisschen einfach zu halten. Also wenn man jetzt beispielhaft bei einem Gletscher schauen möchte, was passiert, schreibt Spektrumwissenschaft Folgendes. Die direkte Abtragung von Festgestein durch den Gletscher wird als Abrasion bezeichnet. Glättende Abschleifung wird auch als Detersion, splitternde Erosion als Detraktion bezeichnet. Naja, so viel dazu. Ich fasse dies für die Folge einfacher allgemein als Erosion zusammen. Es gibt, wie schon erwähnt, unterschiedliche Erosionsformen. Meist geschieht durch dieses Wind, Wasser oder eben Eis. Bei glazialen Erosionsprozessen durch den Gletscher passieren primär drei Dinge. Durch das Festfrieren bzw. den Frostwechseln können größere Stücke aus Gestein gerissen werden und das passiert vor allem an gletschenden Rändern oder auf der Leeseite von Hindernissen, also auf der windabgewandten Seite. Die massive Eisschicht und der darunterliegende Schutt schleifen das Gestein ab, also wie wenn ihr mit Schleifpapier über eine Oberfläche fahrt. Und an der Gletscherstirn oder dem Gletscherfront kommt es zudem zum Abschürfungen und Zusammenschieben von Lockergestein. Neben diesen glazialen Erosionsprozessen, also Abtragungsprozessen, kommt es auch zur glazialen Akkumulation. Es geht also darum, dass Material durch den Gletscher abgelagert wird. Dies zeigt sich unter anderem an den Moränen. Moränen sind durch Gestein transportiertes und abgelagertes unsortiertes Lockergestein. Diese entstehen in der Regel an den Seiten des Gletschers sowie vor der Gletscherzunge. Okay, vielleicht lohnt es sich an dieser Stelle ganz kurz zu besprechen, wie so ein Gletscher aufgebaut ist. Dafür habe ich euch auch ein passendes Kapitelbild rausgesucht. Gletscher lassen sich schon mal in ein Nähr- und Zehrgebiet unterteilen. Das Nährgebiet ist der Bereich, in dem der eigentliche Gletscher entsteht. Der Schnee, der dort im Winter fällt, schmilzt auch im Sommer nicht komplett weg und bleibt so jedes Jahr liegen. Der neue Schnee drückt auf die älteren Schneeschichten darunter und verdichtet diese, so dass die Luft zwischen den Schneekristallen langsam herausgepresst wird. So entsteht Firn, ein körniger, fester Altschnee mit nur noch halb so viel Luft dazwischen. Durch den weiteren Druck über die Jahre und Jahrzehnte wird der Firn zum Gletschereis. Das Nährgebiet, also der obere Teil oder der oberste Teil des Gletschers, wird so auch Akkumulationszone genannt, da sich dort, wie gerade erklärt, das Eis bildet. Der untere Teil des Gletschers ist das Zehrgebiet oder die Ablationszone. Hier geht mehr Eis verloren, als neu entsteht. Während also im Nährgebiet primär Eis gebildet wird, schmilzt das im Zehrgebiet wieder weg. Wächst ein Gletscher über die Jahrzehnte, ist die Akkumulation stärker, schrumpft er, ist die Ablation stärker, wie es leider in den letzten Jahrzehnten der Fall ist. Der Übergang zwischen den beiden Bereichen wird Gleichgewichtslinie oder auch Firnlinie genannt. Und bereits vorhin habe ich die sogenannten Zeiten- und Mittelmoränen erwähnt. Hier wird Gesteinsmaterial vom Eis mit transportiert. Wichtig, Mittelmoränen entstehen nur, wenn der Gletscher aus mehreren Nährgebieten zusammenfließt. Bei drei Nährgebieten gibt es dann folglich auch zwei Mittelmoränen. Der Fließprozess von Gletscher ist physikalisch bedingt. Durch den Druck und die Schwerkraft bewegt sich das Eis ganz langsam talwärts, bis es dann irgendwann abschmilzt. Die Fließgeschwindigkeit von Gletschern in den Alpen beträgt rund 10 bis 100 Meter pro Jahr. Das führt zum Beispiel auch dazu, wenn ihr irgendeinmal euer Schweizer Taschenmesser in einer Eisspalte verliert, dass es Jahrzehnte später dann am Ende der Gletscherzunge wieder herauskommt. Am Ende der Gletscherzunge befindet sich auch das Gletschertor. Dort fließt das Schmelzwasser, was sich unter dem Gletscher bildet, als ein kleiner Bach ins Tal. Gut, das war jetzt ein kleiner Einschub zum Gletscher. Gehen wir aber nochmals diese gut 20.000 Jahre zurück, in dem der Gletscher im heutigen Lauterbrunnental, wie gesagt, rund 800 Meter dick war. Jetzt könnte man sich irgendwie auch ausrechnen, wie viel Gewicht nun auf die Gebirgslandschaft drückt. Oder wir sagen einfach, der Druck ist enorm. Über Tausende von Jahren floss der Gletscher nun von Alpen in Richtung Flachland. Wichtig hier: Der Gletscher sucht sich keine neue eigene Wege, sondern bewegt sich entlang eines bereits bestehenden Kerbtales. Dieses war einfach bei weitem noch nicht so ausgeprägt wie das aktuelle Trogtal. In den Bergen sorgen Bäche und Flüsse für diese Kerbtäler. Bei den Kerbtälern sind die Hänge auch recht steil und gerade. Es gibt jedoch keine Talsohle und der Talboden ist schmal. Das Wasser schneidet sich also primär senkrecht in den Boden. Diese unterschiedlichen Talsorten können wir uns dann auch ein anderes Mal noch genauer anschauen. Wichtig ist also, dass der Fluss, den es schon gab, mit seinem Erosionsprozess die Basis für das heutige Lauterbrunnental gelegt hat. Nun war dieses Kerbtal über Tausende von Jahren durch diesen massiven Gletscher bedeckt, der sich langsam immer weiter bewegte. Und während all dieser Jahre kam es zu einem stetigen Erosionsprozess, bei dem die Eismassen nach und nach Gestein abtransportierten. Und so wurde das Tal langsam immer weiter vergrößert und verbreitet. Aus dem V-Tal wurde ein U-Tal oder auch aus dem Kerbtal wurde ein Trogtal. Der Gletscher sorgte also lediglich für die Entstehung des Trogtals, einem breiten, flachen Talbogen und steilen Felswänden, in dem er über Jahrtausende den Boden abgeschliffen und das Material mittransportiert hat. Darüber hinaus sorgen Gletscher oberhalb der eigentlichen Täler für sogenannte Kare. Das sind halboffene Hohlformen. Oft befindet sich darin auch ein See, wenn es dann den Gletscher nicht mehr gibt. Diese Kare entstanden durch die Erosion im Nährgebiet, also dort, wo sich der Schnee gesammelt hat und das Eis gebildet wurde. Sie befinden sich meist oberhalb der Baumgrenze und an den Hängen der Gebirge. Im Verhältnis zu den Tälern sind sie aber meist relativ klein. Ja, jedenfalls sorgen die Gletscher nun dafür, dass aus diesen Kerbtälern Trogtälern wurden. Sie verbreiten diese und schufen einen flachen Talboden. Die Grafik des Kapitelbilds zeigt eigentlich alles nochmals gut auf. Die gestrichelte waagrechte Linie zeigt euch an, wo vor tausenden Jahren die Gletscheroberfläche war. Die vermutete präglaziale Tarnform ist also das V-Tal, das durch den Fluss entstanden ist, und dann ist gut erkennbar, wie dieses Tal durch die glazialen Prozesse zu einem U-Tal verbreitet wurde. Ebenso ist dargestellt, dass die Trogsohle eigentlich mal tiefer war, aber über die Jahrtausende wieder aufgeschüttet wurde. Hätte der Gletscher das Tal also nicht verbreitet, hätte es auch so keinen Platz für die Ortschaft Lauterbrunnen gegeben. Tolkien hätte das Tal nie besucht und das Bruchtal in Herr der Ringe hätte es nie gegeben. Ja, so oder so ähnlich zumindest. Ja, ich glaube, es wird langsam Zeit für ein Fazit und den Versuch, das Wichtigste nochmals zusammenzufassen. Ja, es kamen in dieser Folge einige Fachbegriffe vor, aber ganz ehrlich, die muss man nicht auswendig können, die kann man ja im Zweifel gut nachschlagen. Aber ich hoffe, dass euch die grundsätzlichen Prozesse etwas näher bringen konnte. Bei den Entstehungsprozessen von Landschaftsformen gilt es immer, endogene und exogene Kräfte zu berücksichtigen. In unserem Beispiel führen die endogenen Kräfte der Plattentektonik zur Auffaltung der Alpen und die exogenen Erosionsprozesse in Form von Wasser und Eis zur Entstehung eines Kerb und dann eines Trogtales. Ohne die Ausweitung zum Trogtale wäre wohl kaum die Ortschaften an diesen Stellen entstanden. Vielleicht konntet ihr euch auch noch merken, dass wir uns aktuell in einem Eiszeitalter befinden, auch wenn sich das intuitiv falsch anfühlt. Aber wir sind, wie gesagt, in einer Warmzeit innerhalb der Eiszeit. Also, wir haben zwar zugefrorene Eiskappen am Nord- und Südpol, aber die kontinentalen Gletscher bedecken nicht halb Europa. Zum Glück, würde ich sagen. Und sonst dürft ihr euch gerne einen Kommentar da lassen, was für euch so die Kernerkenntnisse dieser Folgen waren. Das würde mich jedenfalls interessieren. Oder auch, was für euch Unverständnis blieb. Dieses Mal habe ich euch keinen spezifischen Arte-YouTube-Tipp, aber irgendwas zu Gletscher findet ihr da sicher. Ich würde euch aber, wie bereits erwähnt, die Folge 15 des Geografie-Podcasts Geonauten empfehlen. Dort besprechen sie etwas ausführlich in den Schalenaufbau der Erde, was auch eine Grundlage für die endogenen Prozesse sind. Mein zweiter Tipp habe ich auch schon während der Folge erwähnt und da gebt ihr am besten in einer Suchmaschine eurer Wahl einfach 115.000 Jahre Eiszeit in 2 Minuten ein, denn da findet ihr das Zeitraffer-Video der ETH zur Veränderung der alpinen Gletscher. Wenn ihr trotzdem noch ein bisschen was zum Tourismus und vor allem zum Thema Basejumping in der Region erfahren möchtet, dann gäbe es dazu einen relativ aktuellen Beitrag vom SRF-Magazin Rundschau mit dem Titel Basejumping in Lauterbrunnen – Dichte Stress am Berg. Das war es jetzt auch mal wieder. Diese Folge war etwas kürzer als die vorigen. Ich hoffe trotzdem, dass sie euch gefallen hat oder vielleicht auch erst recht deswegen gefallen hat. Wie immer freue ich mich über Feedback in den Kommentaren oder per DM auf Social Media. Ihr könnt mir auch sehr gerne eine E-Mail schreiben an stadtlandflusspodcast@gmail.com. Gerne tease ich an dieser Stelle auch schon gerne an, wohin es in den nächsten Folgen gehen wird. Aber ganz ehrlich, das weiß ich aktuell selber noch nicht. So oder so, freut euch schon jetzt auf die nächste digitale Exkursion. Diese Folge wurde im Dezember im Studio von Radio Kanal K aufgenommen.